so wie das bis jetzt gelaufen ist, ist weit besser, als ich mir selber erwartet habe.
Herzlich willkommen auf Sky Sport Austria. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Waggon 28 des ältesten Riesenrads der Welt, wo wir heute wieder einen Sportriesen bei uns zu Gast haben aus der österreichischen Tenniswelt. Und es freut mich sehr, ihn jetzt bei uns begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Sebastian Ofner.
Hallo.
Sebastian, Sie sind ursprünglich aus der Steiermark, leben aber mittlerweile in der Nähe von Wien. Was verbindet Sie denn mit Wien?
Also ich bin schon relativ lang in der Umgebung von Wien. Also ich bin mit 14 in die Südstadt, war dort im Internat für 5 Jahre und von dem her habe ich natürlich immer wieder, vor allem am Wochenende, wenn ich mit Freunden was gemacht habe, war ich in der Hauptstadt und von dem her ist das schon eine relativ lange Zeit.
Sie sind ins Internat eben gekommen, schon mit einem jungen Alter, haben damals begonnen, Tennis zu spielen bzw. darauf hinzuarbeiten, Tennisprofi zu werden. Wann ist dieser Gedanke denn in Sebastian Ofners Kopf entsprungen? Ich will Tennisprofi werden.
Boah, das ist ein bisschen schwierig. Natürlich schon im jüngeren Alter träumt man natürlich davon, auf der großen Bühne zu spielen, mal beim Grand Slam dabei zu sein. Ganz jungen Alter ist natürlich klar, immer, man will Nummer 1 der Welt werden. Aber ich würde mal sagen, wie ich mit 13 ins Internat gekommen bin in Graz, war dann schon so ein bisschen die Motivation da, das einmal als Profi zu probieren. Und dann mit 14 bin ich in die Südstadt ins Internat gekommen zum österreichischen Tennisverband und da war dann eigentlich klar, dass ich das definitiv nach der Schule mal probieren will.
Und wenn Sie an diese Zeit zurückdenken, man muss ja als junger Mensch doch viel zurückstecken, um so einem Traum nachzugehen. Auf was mussten Sie und Ihre Eltern alles verzichten, damit Sie dem nachgehen können?
Naja, für mich war ganz klar, dass ich natürlich, wenn ich da jetzt die Schule mache, das Internat und gleichzeitig mein Training und versuche, das professionell aufzuziehen, dass ich da zurückstecken muss, hauptsächlich in der Jugend ist ja das Fortgehen, Gaude haben mit Freunden, also jetzt Spaß haben mit Freunden natürlich, aber halt zurückstecken, nicht jedes Wochenende fortgehen und feiern und so weiter. Und für meine Eltern natürlich ist haben den ein oder anderen Urlaub haben sie nicht machen können, aber das haben sie mir nie irgendwie so, das war erst später, wo ich das erfahren habe, weil ich glaube, wenn das ein Junge erfährt, dass die Eltern da zurückstecken müssen, dass das sicher nicht so einfach ist. Also für mich war generell immer finanziell ein Thema, dass ich gesagt habe, okay, ich will so schnell wie möglich schauen, dass ich das selber finanzieren kann und selber schauen kann, dass ich vom Tennis zumindest ein bisschen leben kann. Und deswegen, ja, das ist alles, glaube ich, nicht so einfach, wie man sich das vorstellt.
Nicht so einfach. Und wann kam dann der Moment, wo Sie dann auch finanziell unabhängig waren? Wie schnell ist es denn gegangen?
Das ist sehr schnell gegangen. Also das war 2017, wie ich einen Erfolg gehabt habe in Wimbledon und Kitzbühel. Da ist dann relativ schnell gegangen, weil ich mit 19 die Schule aufgehört und dann eigentlich erst mit 20 wirklich gestartet, wirklich professionell, weil mit der Schule zusammen.
2017.
Genau, 2017 mit 21, weil beim Grand Slam ist natürlich finanziell das beste Turnier und von dem her war das dann ab dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kann ich selber schauen, dass ich mir das finanziere und da müssen die Eltern nichts mehr reinstecken.
2017 haben Sie sich eben erstmals für den Hauptbewerb eines Grand Slam Turniers qualifiziert, erstmals auch bei einem ATP-Turnier teilgenommen, sind in Wimbledon in die dritte Runde eingezogen. Wie erinnern Sie sich denn an diese Zeit zurück?
Ja, das ist so schnell gegangen. Das habe ich zu dem Zeitpunkt, wie es in Wimbledon passiert ist, habe ich das gar nicht realisieren können. Also wie beim Turnier war immer eine Runde gewonnen und dann war so viel auf einmal, ganze Medien und Aufmerksamkeit. Und es ist komplett aus dem Nichts passiert. Es war überhaupt mein erstes Grand Slam, was ich jemals gespielt habe. Das erste Mal auf Rasen. Von dem her, wie das alles gelaufen ist, das war zu dem damaligen Zeitpunkt, habe ich das überhaupt nicht realisieren können.
Sie sind 2017 noch ins Halbfinale von Kitzbühel eingezogen. Also es war alles in allem einfach eine ganz tolle Saison für Sie in so jungen Jahren. Sie haben gerade gesagt, mit 20 eben erst begonnen, so richtig professionell Tennis zu spielen. Ist es damals zu schnell gekommen vielleicht? Ist es zu früh gekommen?
Das auf alle Fälle. Also ich würde sagen, ich habe 2017 am Anfang des Jahres noch Future gespielt. War die Nummer 300, glaube ich, am Anfang des Jahres. Und ich war bei weitem noch nicht so weit. Also wie gesagt, jetzt in der Saison 2017 waren die zwei Turniere natürlich das absolute Highlight. Aber ansonsten war es keine so wirklich gute Saison. Und ich war einfach selber noch nicht so weit. Und die zwei Turniere waren eine komplette Ausnahme. Also da ist alles aufgegangen, was aufgehen kann. Und dann natürlich ist bei mir selber auch der Druck entstanden. Okay, jetzt bin ich vor auf 130, weil glaube ich, nach Kitzbühel. Jetzt bin ich so knapp bei den 100 dran, jetzt könnte ich es relativ früh schaffen und glaube, dass das einfach alles zu viel war. Dass ich gesagt, dass ich mir selber viel zu viel Druck auferlegt habe, obwohl ich noch nicht so weit war, viele Erwartungen an mich selber gehabt habe. Und wie das dann Jahr für Jahr immer so ein bisschen dahingeschwommen ist, hat das schon eine Zeit gedauert, bis ich realisiert habe, okay, das ist doch alles nicht so einfach und ich brauche noch viel mehr Training, viel mehr die Erfahrung bei den Turnieren. Und wenn so schnell der Erfolg kommt, dann kann es auch eventuell so ein bisschen nach hinten losgehen.
Ist es bei Ihnen nach hinten losgegangen?
Dass nach hinten losgegangen ist, glaube ich nicht, weil ich mir dann doch die Jahre drauf immer in die Top 200 gehalten habe, Challenger-Turnier gewonnen und so weiter, aber jetzt in dem Sinn, dass es nicht so weitergegangen ist. Dass ich nicht ein Jahr später, eineinhalb Jahre später schon bei die 50 war und das halt immer noch vorgegangen ist. Bei mir ist es relativ stehen geblieben. Teilweise ein bisschen nach hinten, teilweise ein bisschen nach vor. Aber ich glaube, dass bei vielen dann so sein wird, dass das einfach zu viel ist mit dem ganzen Drumherum, die Erwartungen von, obwohl man selber weiß, okay, die Eltern, die stehen immer hinter einem, aber dass man den Eltern sozusagen das beweist, okay, man kann das, es hat sich ausgezahlt. Wenn so schnell der Erfolg kommt, dann will man es natürlich jedem beweisen, dass es das nicht eine Eintagsfliege war und so weiter. Und das ist dann vor allem mental, glaube ich, nicht so einfach.
Sind Sie dann mental gescheitert daran? Ist es deshalb nicht so richtig losgegangen sofort?
Einerseits ja und andererseits einfach, weil ich bei weitem noch nicht so weit war, weil mir das Training fehlt.
Die Vorhand.
Ja, die Vorhand war teilweise das größte Problem. Und eben, wenn dann sowas ist, dann fängt es halt an im Kopf irgendwann. Okay, jetzt haben wir den Erfolg gehabt. Jetzt haben wir wieder eine Phase, wo man nur erste, zweite Runde verliert. Irgendwann kommt man da in so einen Trott rein und das ist dann halt richtig schwer, dass man da dann irgendwie wieder rauskommt.
Verletzungen waren halt auch ein Thema
Ja,
bei
das war
Ihnen.
auch, da war ja nicht wirklich
Die
glücklich.
sehr herausfordernd, vor allem von 2021 weg. Also Sie hatten dann sozusagen 2017 dieses unglaubliche Jahr, danach ist es so ein bisschen dahingeschwommen und dann kamen die Verletzungen, Achillessehne, Ferse, eine chronische Erkrankung. Wie sind Sie mit diesen Herausforderungen umgegangen und was haben Sie aus dieser Zeit gelernt?
Wie ich die erste OP gehabt habe, 2021 im Oktober. Das war ja schon im Juni klar, dass ich operieren sollte, weil das halt anders nicht mehr weggehen wird. Und dann war eben die Rede, okay, eventuell 2 bis 3 Monate Pause, dann kann ich wieder anfangen zum Trainieren, sollte schmerzfrei sein. Und der Fall war aber, dass ich dann 7 Monate raus war. Plus, wie ich angefangen habe, wieder zum Spielen, noch immer durchgehend die Schmerzen gehabt habe. Also das Jahr drauf, 2022, habe ich durchgehend mit Schmerzen gespielt, nur mit Schmerzmittel jedes Match. Habe nicht gescheit trainieren können, weil ich solche Probleme gehabt habe. Und das ist dann schon, also jetzt nach der OP, wie es halt immer länger dauert hat, kommen halt schon die Gedanken, okay, jetzt verliere ich da Punkte, da Punkte, da Punkte, jetzt kann es wieder zurückgehen. Wenn es nicht so läuft, dann muss ich eventuell wieder im schlimmsten Fall Future starten oder Challenger Quali, wo ich eigentlich schon lang draußen war und das ist dann im Kopf definitiv nicht einfach. Dann kommen natürlich die Gedanken, okay, wie viel Sinn macht es? Und ich bin jetzt 25. Bisher will man sich da durchfighten, wenn man die letzten Jahre schon immer auf dem Level war und man hat gewusst, okay, es besteht die Chance, dass sie eventuell noch weiter nach vorn gehen und dann kommt schon ein Rückschlag. Aber dann war das Jahr 2022, wo ich mit den Problemen und mit dem Schmerzmittel, da war ich in die Top 200 gehalten. Und da habe ich mir natürlich gedacht, okay, jetzt habe ich so wenig gespielt, nur mit Schmerzen und ich war in die Top 200 drinnen. Ich meine, da muss ja noch was möglich sein, wenn ich schmerzfrei bin. Und dann war eben nochmal die Operation Oktober 22. Das war Knochenmarksödem, was ich gehabt habe in der Ferse. Und es war relativ groß und das wäre auch anders, hätte es ewig gedauert, dass das weggeht. Dann war das gut. Und ich glaube, November 2022 habe ich noch immer Schmerzen gehabt. Und dann war das Problem die Achillessehne, weil da wahrscheinlich eine Verletzung von 2022, was ich gehabt habe, schlecht verheilt. Und dann wirklich das erste Mal, wo ich schmerzfrei am Platz war, war Februar heuer. Wo ich wirklich einmal gesagt habe, okay, jetzt war das erste Mal, dass ich gespielt habe und ich habe keine Schmerzen gehabt.
Wie wichtig ist es denn in solchen Situationen auch das richtige Trainerteam zu haben? Sie sind jetzt seit 6 Jahren, seit 2016, genau, unter Wolfgang Thiem. Welchen Anteil hatte er in dieser Zeit, dass Sie dran geblieben sind?
Na, ein Trainer, finde ich, hat immer einen großen Anteil, weil der redet immer gut auf dich ein und sagt, auf keinen Fall immer weitermachen und du kannst das. Und sowas ist dann schon, finde ich, relativ wichtig, weil du einfach Leute brauchst, die an dich glauben.
Was zeichnet denn Wolfgang Thiem und sein Team bzw. ihr Team aus?
Jetzt bin ich seit 6 Jahren bei ihm, 6 bis 7 Jahren. Und was da weitergegangen ist bei meinem Spiel, vor allem mit der Vorhand und generell, wie sich mein Spiel entwickelt hat, hat er natürlich einen großen Anteil, weil das war sozusagen seine Aufgabe. Und ich glaube, das ist ihm auch relativ am Herzen gelegen, dass er das im Griff kriegt, weil da doch eine Riesenbaustelle war bei mir. Und auch generell mein Team, mit dem ich jetzt unterwegs bin. Ich finde, ein Team ist immer wichtig. Es kommt gar nicht so darauf an, wer das ist. Aber beim Team muss einfach die Chemie stimmen. Es muss die Kommunikation stimmen. Und ich glaube, dass das relativ wichtig ist.
Wolfgang Thiem ist ja auch der Trainer von seinem eigenen Sohn, Dominik Thiem. Wie ist denn das gemeinsam mit Dominik, mit seinem Vater etc. zu trainieren? Fühlen Sie sich da manchmal vernachlässigt oder hat er auch immer voll ein Auge auf Sie? Wie darf ich mir das vorstellen?
Nein, das ist ganz normal. Also da ist er bei ihm, da ist er bei mir. Also das ist
gleich streng mit seinem eigenen Sohn?
Ja. Und da gibt's überhaupt keine Probleme.
Das heißt auch manchmal am Platz mit Dominik Thiem?
Genau, ja.
Und Sie sind ja aktuell die Nummer 1 Österreichs. Wie ist es denn, mit Dominik gemeinsam in diesem vielleicht auch Konkurrenzkampf zu sein?
Also wir kennen uns jetzt schon relativ lang und wir sind jetzt auch wirklich gute Freunde geworden. Und von dem her, glaube ich, hat er da überhaupt keine Probleme, weil man die Karriere, was er gehabt hat, die haben, glaube ich, die wenigsten. Und er war jahrelang Top 10, Top 5, hat er Grand Slam gewonnen. Und ich bin jetzt das erste Mal überhaupt reinkommen in die Top 100. Von dem her, ich glaube, dass er sich da richtig freut und dass ihm das richtig taugt. Und von dem her haben wir da überhaupt kein Problem.
Jetzt ist es ja so, zurück zur Verletzung. Sie waren verletzt, spielen seit 2023 das erste Mal schmerzfrei. Und auf einmal, Sebastian Ofner, zündet es bei Ihnen. Hätten Sie damit gerechnet?
Also so wie das heuer gelaufen ist, hätte ich auf keinen Fall gerechnet. Also mein Ziel war, dass ich am Ende des Jahres zweistellig bin. Aber dass ich schon nach einem halben Jahr, jetzt stehe ich bei die 60 und habe noch einige Turniere vor mir, wenig Punkte zum Verteidigen. Also wenn ich nur gut spiele, könnte ich eventuell das Jahr abschließen in den Top 50. Und ja, so wie das bis jetzt gelaufen ist, ist weit besser, als ich mir selber erwartet habe.
Und Sie stehen auf einmal im Rampenlicht. Ist das was für Sebastian Ofner?
Klar, es ist was Neues. Also mich stört das überhaupt nicht. Also ich habe jetzt kein Problem mit solchen Sachen. Es ist auch eine neue Erfahrung. Also jetzt mal in dem Ganzen reinkommen, dass ja mehr Leute für einen interessieren, das hat schon was Gutes.
Die French Open waren ein Highlight in dieser Saison. Blicken wir gemeinsam darauf zurück. Gegen Fognini haben Sie gewonnen, sind damit ins Achtelfinale eingezogen gegen Tsitsipas. Wie war denn das für Sie?
Nein, jetzt übers gesamte Turnier. Also da war von Haus aus mein Ziel, mich zum Qualifizieren, weil es voriges Jahr auch gelungen ist. Und wie ich dann die Auslosung gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, da ist definitiv einiges drinnen. Und wie ich dann das erste Match gewonnen habe, war ich natürlich mega, mega happy und habe mir gedacht, okay, super Sieg. Und jetzt zweite Runde gegen Korda, habe ich auch das Gefühl, dass da eine Möglichkeit besteht, dass ich gewinne. Weil gleich steht, war glaube ich Top 30, und aber Amerikaner. Und auf Sand spielen die halt nicht einer bestes Tennis. Und ich war halt wirklich gut drauf. Von dem her war dann die zweite Runde auch von den Gefühlen auf und ab. Vor allem der zweite Satz war Break, Re-Break durchgehend. Und ich habe halt gewusst, okay, wenn ich den zweiten Satz mal hole, dann schaut es wirklich gut aus. Und nach dem Sieg war ich natürlich komplett erleichtert. Und habe mir gedacht, okay, jetzt seit, ich glaube, 6 Jahren wieder mal dritte Runde beim Grand Slam. wo ich davor ja wirklich weit weg davon war. Und dann habe ich gesehen, okay, der Fognini, die erste Runde in Auxerre geschlagen und zweite Runde an Australien. Dann habe ich gedacht, okay, das ist schon eine realistische Chance, dass ich da wirklich in die vierte Runde einziehen kann beim Grand Slam. Und dann das Match war auf und ab. Also ich bin wirklich nervös gestartet, war aber wirklich eigentlich okay für das, wie nervös ich war. Und wie ich dann 2-1 Sätze geführt habe und im vierten Satz dann das Break gekriegt habe, habe ich mir gedacht, okay, ich muss jetzt im vierten Satz ein bisschen sozusagen laufen lassen, weil ich merke es einfach schon körperlich. Wenn ich den jetzt noch voll fight und den knapp verlieren sollte, dann wird der fünfte sich wahrscheinlich am Ausgehen. Und wie dann der fünfte gestartet hat, habe ich gesagt, okay, jetzt lege ich nochmal alles rein, was ich habe, weil es ist nur mehr ein Satz. Und ja, nachdem dann der letzte Punkt vorbei war, habe ich mir gar nicht das so realisieren können, dass ich jetzt in der zweiten Woche, der vierten Runde beim Grand Slam bin. Das war noch so irgendwie so unrealistisch, dass ich das jetzt aus der Quali geschafft habe.
Und dann Tsitsipas.
Und dann Tsitsipas.
Und war da vielleicht auch bei Ihnen, so wie bei Fognini, der Gedanke da, das könnte funktionieren? Oder war das eher schwierig?
In der Phase wäre es sicher so gewesen, wenn ich körperlich 100% fit gewesen wäre. Dann hätte ich mir sicher gesagt, das traue ich mir zu. Aber ich war halt wirklich körperlich schon relativ am Ende. Also ich habe ziemliche Schmerzen überall gehabt. Das war ja dann mein siebtes Match. Ich habe dann alles nochmal versucht, im ersten Satz reinzulegen. Das hat dann nicht ganz gereicht und dann habe ich gewusst, das wird es einfach nicht mehr ausgehen, weil es ist nochmal eine andere Liga, da zieht sich was vom Niveau her und da habe ich gewusst, das wird sie dann nicht mehr ganz ausgehen, aber war trotzdem ein super Erlebnis.
Sprechen wir über Kitzbühel. Auftaktmatch verloren gegen den Slowaken Alex Molchan. Wie war denn das für Sie? Sie waren als Nummer 4 gesetzt. Ich glaube, es haben viele damit gerechnet, dass Sie über diese erste Runde doch dann drüber kommen. Was und woran sind Sie gescheitert? Sie haben schon geführt mit 6-4 und 5-0. Niemand hat mehr damit gerechnet, dass Sie dieses Match aus der Hand geben.
Ja, ich war nicht mehr damit gerechnet. Es hat zweimal hat ein Punkt gefehlt. Also ich habe zwei Matchspiele gehabt bei 5-0 bei seinem Aufschlag. Und ja, das ist so ein Match, das passiert wahrscheinlich einmal von 100 Mal oder 1000 Mal. Dass man so ein Match verliert, ich weiß selber nicht genau.
Aber zeigt das, wie wichtig Psyche im Tennis ist und was für eine große Rolle die Psyche auch spielt?
Ich würde sagen, jein. Also einerseits war schon mental, weil ich glaube, ich bei 5-0 schon einen Gang runtergeschalten habe, weil ich geglaubt habe, okay, jetzt ist eh vorbei, jetzt wird das ein, zwei Games noch, dann ist es vorbei. Ich glaube, dass das das größte Problem war. Gar nicht vom Spielerischen her oder irgend sowas, sondern einfach, dass ich abgeschalten habe. Anstatt, dass ich jetzt nur das eine gebe, voll fokussiert auf dem Spannungslevel bleibe. Und ja, dann hat er angefangen, ein bisschen besser zum Spielen, hat den Ball im Spiel gehalten, hat jetzt nichts Besonderes gemacht. Und ich habe dann angefangen, selber natürlich einen Druck zu spüren. Okay, jetzt hat er das erste Break aufgeholt, jetzt das zweite Break aufgeholt und ich habe dann immer mehr so eine Panik bekommen. Und ja, dass das dann so ausgegangen ist, war natürlich ein bisschen ein Schock.
Aber Sie können jetzt schon drüber lachen.
Ja, weil, wie gesagt, so ein Match, das ist einmal von vermutlich 1000 Mal. Ist mir passiert, wird mir wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht mehr passieren, dass ich sowas aus der Hand gebe. Aber es ist passiert und mit dem muss man umgehen und abhaken und fertig.
Wie arbeiten Sie an Ihrer mentalen Stärke und an Ihrer Psyche?
Eigentlich gar nicht. Also ich habe keinen Mentaltrainer oder so. Das ist eher alles von mir selber gekommen. Weil zum Beispiel, ich habe immer Probleme gehabt am Platz, dass ich mich selber zu viel ärgere, zu viel über die Bedingungen mich aufrege. Und das war schon ein bisschen auch so ein Thema, wo ich sage, dass mich das auch ein bisschen zurückgehalten hat die letzten Jahre, dass ich einfach nicht bereit bin, in gewissen Situationen wirklich bis zum Ende zu kämpfen, sondern immer so ein bisschen Ausreden gesucht habe, okay, das hat nicht funktioniert und das Wetter hat nicht passt und dadurch habe ich schlecht gespielt. Und auf einmal heuer, vielleicht durch die Verletzung auch letztes Jahr, habe ich gesehen, weil da habe ich nicht viel zum Nachdenken gehabt, weil selbst mit den Schmerzmitteln habe ich durchgehend Schmerzen gehabt im Match und da war ich viel mehr beschäftigt mit dem, dass ich, okay, wie kann ich jetzt ein Match gewinnen, wo ich nicht 100% laufen kann und was ich, wie kann ich so gegen gute Spieler trotzdem mithalten. Und ich glaube, dass man das dann vor allem für heuer das so ein bisschen einen Schalter umgelegt hat, wo ich gesagt habe, okay, egal was passiert, heuer jedes Match wird bis zum Ende gespielt, wurscht wie es ist, ob die Bedingungen mal passen oder nicht. Und das hat dann auf einmal funktioniert. Das habe ich einfach abgelegt und das durchzogen.
Das heißt, keinen Mentaltrainer. Reisen sind aber natürlich auch eine Strapaze. Für Sie auch? Ist Reisen etwas, was Sie belastet oder machen Sie das gern?
Nein, das mache ich noch gern. Also jetzt mit Reisen habe ich überhaupt keine Probleme. Das, glaube ich, ist ja relativ schwierig, wenn man in einem Sport wie Tennis Probleme hat mit Reisen, weil fast jedes Turnier muss man fliegen. Es sind wenige Turniere, was man mit dem Auto mal fahren kann. Von dem her, nein, mit dem überhaupt kein Problem. Das taugt mir sogar.
Und es gibt ja eine Sache, mit der Sie sich ablenken, sage ich jetzt einmal, oder mit der Sie Ihren Kopf auch ausschalten. Vielleicht ist das auch ein Mentaltraining. Computerspiele. Mhm. Ist das richtig, dass Sie sich mit dem Preisgeld von den French Open einmal so richtig ausgestattet haben?
Ja, jetzt so ausgestattet, also nicht voll ausgestattet, aber ich habe mir jetzt so ein Handheld-Gaming-PC gekauft, weil ich eben gern so Computerspiele spiele, vor allem am Abend, wenn ich mal im Zimmer bin beim Turnier und jetzt nicht weiß, was ich machen soll. Ganze Zeit Serie schauen oder so weiter, ist ja auch nichts. Und da dann einfach einmal eine Stunde oder so ein Spiel spielen, was da taugt, da kann man auch wirklich abschalten, weil da denkt man mal an gar nichts, sondern wirklich nur ein Spiel. Von dem her, das ist schon echt cool.
Zocken Sie auch gemeinsam mit Ihrem Touring-Coach, Steve Rettl?
Nein, das, also zocken gar nicht. Das mache ich vermehrt mit Freunden, die was auch aus dem Tennissport kommen. Mit denen habe ich viel gemeinsam gespielt.
Steve Rettl hat uns aber eine kleine Grußbotschaft übermittelt. Der ist nämlich ja mit Ihnen viel unterwegs und reist mit Ihnen. Ja. Und er lässt Sie ganz lieb grüßen. Wir hören uns jetzt mal an, was er zu sagen hat.
Hi Rofi, erstens einmal wieder nochmal gratulieren zu deiner unglaublichen Saison. Wirklich ein Wahnsinn. Du hast einen Kampfgeist bewiesen, immer wieder nach die Verletzung zurückgekommen. Das ist wirklich eine unglaubliche Leistung. Und das zeichnet dir am Platz aus, wie auch menschlich, deine Loyalität, deine Ehrlichkeit und einfach, dass man immer wieder mit dir einen Spaß haben kann. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Turnierreise und ich bin echt froh, dass ich da dabei sein darf bei dir und dich unterstützen darf. Das Einzige, was du wirklich noch lernen musst, ist Würfelpoker.
Also wird mit Steve Rettl gemeinsam gewürfelt? Ist das was Sie mit ihm gemeinsam machen?
Ja, haben wir in letzter Zeit öfters gemacht, ja.
Und müssen Sie noch lernen?
Nein. Glaube ich nicht. Da bin ich schon ganz solider Würfelpokerspieler.
Eine Sache, auf die man natürlich auch verzichten muss, ist, dass man Beziehungen führt, oder? Wenn man so viel Tennis spielt, egal ob es die Familie ist oder ob es eine Freundin ist. Wie haben Sie das erlebt für sich?
Ja, das ist schon nicht so einfach. Ist generell wurscht, ob das Familie, Freundin oder Freunde betrifft. Weil jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt die paar Tage da bin und würde gern was machen mit den Freunden. Am Wochenende geht es meistens, aber unter der Woche halt schwierig. Wir müssen alle arbeiten. Und ich wäre jetzt aber da und hätte Zeit, aber die haben keine Zeit. Von dem her ist es selber mit der Freundin. Wenn sie arbeiten muss oder nicht mitfahren kann auf den Turnieren, das ist alles nicht so einfach, aber das ist mein Job, mein Beruf und von dem her.
Der Tennisschläger, den Sie mitgebracht haben, der steht sinnbildlicher dafür, dass das Ihr Traum war, dass das jetzt Ihr Beruf ist, dass Sie Profisportler geworden sind. Würden Sie sich heute wieder so entscheiden? Würden Sie wieder Tennisprofi werden, wenn Sie sich nochmal entscheiden dürften?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also so wie es jetzt im Moment ist, auf alle Fälle, würde ich mich definitiv wieder entscheiden. Wenn ich jetzt nicht die Top 100 geschafft hätte, hätte ich schon gesagt, ja, vielleicht würde ich es auch mit Fußball probieren. Weil das ist, wo ich sage, wenn ich jetzt selber rein investiere, was ich ins Tennis rein investiert habe als Fußballspieler, glaube ich schon, dass da einiges auch rausschauen wird. Vor allem finanziell. Und finanziell ist ja sehr egal, was man macht. Jetzt der Sport, so sehr ich den Sport liebe und das mit Spaß mache, trotzdem ist das mache ich 10, 15 Jahre. Und nach den 10, 15 Jahren will ich halt finanziell so aufgestellt sein, dass ich sagen kann, okay, jetzt kann ich mal chillen, mal schauen, was ich mache in den nächsten Jahren. Weil, wie gesagt, man investiert so viele Stunden, eben jetzt mit der Verletzung, da kämpfe ich mich durch, mit Schmerzmitteln und allem drum und dran. Und da will man dann natürlich ein bisschen belohnt werden.
Wie man das so lange durchhält, Sebastian Offner.
Der Wille.
Wo geht es für Sie in Zukunft hin? Top 10 für Sebastian Offner?
Top 10, also das habe ich mir gar nicht im Blick. Aber Top 50, dann schauen, weil wenn man mal da reinkommt, dann kann es einmal schnell gehen, wenn man ein gutes Jahr hat, dass man vielleicht so wie 30 vorkommt. Und das wird mein nächstes großes Ziel sein.
Dann sage ich herzlichen Dank, Sebastian Offner, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir machen jetzt noch einen Eintrag ins Gästebuch der Riesen, so wie wir es immer machen. Davor darf ich noch ein Foto von Ihnen machen.
Ja.
Ready? Bitteschön.
Mal schauen.
Was Sie schreiben.
Was ich schreibe.
Und ich würde Sie noch einmal bitten, dass Sie uns kurz vorlesen, was Sie da Schönes geschrieben haben.
Vielen Dank für die Einladung. War ein super Interview.
Dann sage ich herzlichen Dank, Sebastian Offner, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie mit uns ein paar Runden im Riesenrad gefahren sind. Und freue mich, wenn wir Sie weiter beobachten dürfen und wünsche Ihnen ganz Erfolg auf Ihrem weiteren Weg.
Danke.
Herzlichen Dank auch an Sie, meine Damen und Herren, dass Sie heute mit dabei waren im Waggon 28. Freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen.